Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Wie immer der Hinweis, bevor wir starten, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an einem Unternehmen direkt beteiligt sind, dann sagen wir es natürlich dazu. Wir sind aber mit hoher Wahrscheinlichkeit indirekt an vielen Unternehmen beteiligt über den MSCI World oder ähnliche Konstrukte. Und damit, Dominik.
Cheers. Prost.
Und willkommen in der nächsten Folge dieses Podcasts.
Ja, herzlich willkommen auch an dich. Danke, dass ich da wieder bei dir sein darf.
Ja, gerne.
Danke für die Einladung. Spannende Wochen, die hinter uns liegen.
Ja.
Was hast du mitgenommen aus der letzten Woche?
Ja, ich habe mitgenommen, dass ich meine Hedges nicht zu früh schließen sollte vielleicht, obwohl eigentlich gut am letzten Freitag, haben wir in der letzten Folge schon besprochen, dass ich es gemacht habe. Ein bisschen was ist noch offen, das ist nach wie vor offen. Es bleibt auch volatil und es sind einfach politische Börsen, die ganz, ganz schwer werden.
Ja, also weil du sagst, Hedges zu früh geschlossen. Also erstens würde ich einmal sagen, kann man übers Wochenende bei solchen Events keine Hedges offen lassen, zumindest keine Hebelpositionen oder also das ist schwierig. Also da, ich habe auch am Freitag zugemacht und das war die absolut richtige Entscheidung, auch wenn es am Montag nochmal ein Batzen tief gegangen ist und ich da dann eben nicht dabei war, dafür habe ich den Rest wieder super mitgetimt, aber übers Wochenende da offen lassen, das kann ich nicht verantworten.
Ja, das ist richtig. Nein, es war schon die richtige Entscheidung, auch im Nachhinein, aber wenn man die Charts dann sieht und wenn man in die Zukunft schaut, hätte man noch das eine oder andere weit, weit mehr rausholen können. Vor allem dann was für ein Tag, der ganz crazy war, jeder Montag. Ja. Montag war ja, waren wir ja auf 4.800 fast unten in SPX. Also da wäre schon noch einiges gegangen. Aber generell, die Kerzen sind ja absoluter Wahnsinn. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas in der Fülle rauf, runter jemals erlebt hätte. Also runter, ja, Covid-Crash und so weiter, keine Frage. Aber dann haben wir diese eine Kerze da, die da beginnt bei 4.950 und rauf geht bis auf 5.500. Was ist das?
Ja. Na, es ist, wir haben ja unter der Woche, haben wir ja auch kurz gesprochen und da habe ich zu dir gesagt, also ich bin ja erst seit 14 Jahren oder so an den Märkten oder so, du hast ja weit mehr Erfahrung, Markterfahrung als ich, 30 Jahre plus. Ja. Und ich habe halt dementsprechend eigentlich noch keinen Crash miterlebt, außer Corona. Und auch 2008 habe ich nicht miterlebt. Ich bin 2012 oder 10 oder so, bin ich erst eingestiegen.
Ja.
Dementsprechend habe ich so eine Wohle auch noch nie erlebt. Am 5. August war und Corona war das Höchste, was ich da jetzt mitgemacht habe. Und da habe ich dich gefragt, ja, also wie deine Erfahrungen mit Crash-Situationen sind. Aber für mich fühlt es sich halt irgendwie sehr surreal an. Also vor allem diese 14% grüne Kerze im Nasdaq in einem Index. Also sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Und das war auch die zweithöchste Kerze nach irgendwas im 3. Jänner, glaube ich, 2001. War der beste Tag im Nasdaq. Das war der zweitbeste jetzt. Also komplett. Das Schlimme an der Sache ist, es werden nach unten und nach oben jetzt Stop-Losses getriggert in einer Tour. Also die Leute spült es aus den Märkten aus in so volatilen Zeiten. Und umso mehr bin ich froh, dass ich da noch durchnavigiert habe wie ein alter Hase, wie als wäre ich Warren Buffett. Okay, nein, das ist ein bisschen übertrieben, der Vergleich, aber ich bin so stolz, wie ich da durchnavigiert habe. Also mein Portfolio steht weit höher, also das gestanden ist vor einer Woche und der Markt steht weit tiefer und das ist fantastisch.
Ja, auch weil du ja in die richtige Asset-Klasse oder in die richtigen Asset-Klassen investiert bist, Gold, All-Time-High. Spielt definitiv auch mit. Und ja, für mich, ja, klassische Situation in einem Crash. Es fühlt sich in einem Crash meistens surreal an und meistens komisch. Wenn man dann im Nachhinein drauf blickt, oftmals schaut es viel schlimmer aus, als es dann eigentlich war, als man drin war. Ja. Vielleicht auch, weil wir bei der gehedged waren, mag natürlich auch sein. Ich meine, jemand, der jetzt ausratiert worden ist, der hat natürlich jetzt da große Probleme, klarerweise. Aber wie du sagst, solche Kerzen, es spült dich nach oben raus, es spült dich nach unten raus. Also ich mache momentan keine Trades, die Mitglieder der Trade-Helden-Akademie wissen es, weil es für mich sinnbefreit ist, weil ich setze einen Trade auf, wer unten ausgestoppt, wer oben, laufe ich vielleicht in den Take-Profit, vielleicht auch nicht. Also es ist einfach, man muss jetzt einfach abwarten, meiner Meinung nach, da will ich dich auch fragen, wie du jetzt vorgehst. Aber für mich ist einfach jetzt noch abwarten angesagt. Ich glaube schon, dass wir in wir sind schon im Bärenmarkt, ja, aber wir werden in einen weiteren Bärenmarkt übergehen, glaube ich. Und deswegen glaube ich eher, dass die Short-Seite die von mir bevorzugtere Seite wird in der nächsten Zeit.
Also bei mir ist es ganz, ganz komisch, muss ich sagen, oder interessant, wie man es jetzt nehmen will, weil ich sehe mich eigentlich als Langfristinvestor. Also die kürzeste Haltedauer für Positionen von mir sind so ungefähr 3 Monate. Das ist wirklich die kurzfristigste Variante. Die meisten Positionen habe ich 3, 4 Jahre, 5 im Depot oder länger. Also ich bin Investor, ich bin kein Trader. Und ich habe jetzt in der Marktphase getradet. Und das ist was, was ich eigentlich nicht tue. Ich habe es einmal 2 Jahre gemacht, war auch positiv und alles ein Ding, aber es ist einfach nicht mein Stil. Ich bin bei Swing Trades oder bei Investments bin ich einfach stärker. Bei Buy and Hold, ich weiß eher, wann was viel zu günstig ist, wann so Value-Ansatz halt, wann ist irgendwas underpriced. Und da ist mir dann auch wurscht, ob ich technisch zum Beispiel richtig reinkomme. Ich halte das dann einfach 10 Jahre und das Ding entwickelt sich meistens sehr, sehr gut.
Ja.
Das ist eher so mein Ansatz. Deshalb komplett diametral dazu habe ich jetzt in diesem Crash agiert und habe den wirklich getradet auch. Und was soll ich sagen? es war fantastisch. Ich war nicht nur short beim initialen Crash nach unten, habe das mitgenommen, habe eigentlich fast genau am Boden alles geschlossen. Du weißt das, mit dieser rosanen Linie, die wir letzte Woche eingezeichnet haben, habe ich perfekt getroffen, habe gesagt, wir drehen hier. Bin da long gegangen. Bis rauf, bin dann wieder short gegangen, habe dann wieder den nächsten Short mit runtergenommen und jetzt stehe ich ohne Positionen da, weil ich jetzt am Freitag alles geschlossen habe. War aber mit 2 Tranchen im S&P, glaube ich, war es, und 1 Tranche im Nasdaq Short plus 1 Tranche Silber und habe die beiden Kapitalmarkt-Tranchen, also S&P und Nasdaq, mit 100% im Plus verkauft. An einem Tag, in ein paar Stunden. Und Silber ist mit 4% minus ausgestoppt worden. Also für mich fantastisch. Und von dem her bin ich weiterhin viel in Cash und werde das aber sehr nah beobachten. Und wenn sich Trades ergeben, ich werde weiter Short Exposure jetzt aufbauen, weil ich glaube, dass das ein erstes Leg von vielleicht 2 oder 3, eher 3 Legs war, dass wir da in Stufen runtergehen. Ich glaube, dass wir jetzt eine massive Erholung nach oben gesehen haben, die irrational war. Die größten Intraday-Erholungen sieht man halt in Bärenmärkten. Das ist empirisch so nachgewiesen. Und ein 14%+-Tag in einem Index nach oben, das ist keine Recovery, das ist kein neuer Bullenmarkt, das ist eine Bärenmarkt-Rally.
Ja. Sehe ich auch so.
Würde ich zu 100% so sehen.
Wenn du jetzt so ein bisschen Glaskugel spielen müsstest und du gehst schlafen und machst im August wieder auf. Was ist das? Das ist zu Arachel.
Ja.
Das ist ja unfassbar.
Glaskugel?
Okay. Ich sag mal wieder Chart an. Also du wachst am 1. August auf, Sörakel. Ich glaube, heute brauche ich Schnaps, nicht Bier, wenn ich sowas sehe. Wo stehen wir am 1. August 2025?
Welches Asset?
In den Indizes. Also SPX, Nasdaq. Ja.
Am 1. August? Ja. Was sind das, 4 Monate?
Ja, wir haben jetzt Anfang, also Mitte April ungefähr.
Wo steht denn der SPX?
4.000. Das ist ja Racke, aber viele Probleme. 5.363 war der Schlusskurs vom Freitag.
Also wir stehen tiefer. Das ist auf jeden Fall meine Ansage. Ich glaube, dass wir zurückkommen könnten auf die Hochs von der letzten Rallye, von der Covid-Rallye. Das, glaube ich, ist mein Ziel.
Das bedeutet in Zahlen, ja gut, das.
Okay, na, das merke ich schon. Ja, dann würde ich halt das nehmen.
Doch, auf 3.600 nochmal runter.
Ja, ja, August, naja.
Na, August ist Profil.
Ja, das ist ein bisschen viel. Aber irgendwo auf dem Weg. Ja. Werden wir uns,
also auf jeden Fall in Richtung hinunter. Das Orakel hat heute ein bisschen Probleme.
Naja, das war jetzt ein bisschen.
Nein, das war das. Ja, war ad hoc. Aber das war auch ad hoc da.
Das.
Aber ja. Ja, okay. Also ich bin auch deiner Meinung, dass man die Diskurse zumindest noch nicht gesehen haben. Ich würde es so formulieren. Und dass man nach wie vor sehr vorsichtig agieren sollte und jetzt nicht all in gehen sollte, auch meiner Meinung nach, auch wenn man sagt, man ist Investor. Ich würde jetzt die Tranchen kaufen nach unten. Dass es nachkaufwürdig ist, sehe ich schon so. Ich sehe das jetzt nicht als die große, weiß ich nicht, die große Weltwirtschaftskrise. Sehe ich noch nicht zumindest. Kann natürlich daraus entstehen.
Ja.
Sehe ich aber noch nicht und deswegen ja.
Bei Gold kann ich es da genauer sagen. Da stehen wir bei 3,5 im August.
Okay, ja.
Und Jahresende 3,7.
Dein Wort in Gottes Gehörgang, ja, das würde mich sehr freuen. Ja, das heißt, das $250 nochmal nach oben im Gold.
Was, das haben wir übrigens in einem Tag gemacht, 3 Tagen, $250.
Ja.
In den letzten 3 Tagen.
Ja, genau, von 3.000, also bis unter 3.000.
Das muss ich auch mal überlegen, so ein Move. Intraday, Gold hat zum ersten Mal Intraday einen $100 Move gehabt.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist natürlich der neue sichere Hafen, wo wir beim nächsten Thema wären, weil wir haben ja das Thema, dass wir, wenn man die Renditen auf die Staatsanleihen sich anschauen, ich meine, die 10- und die 20-Jährigen sind ja nach oben explodiert auch, ich bin jetzt bei den 20-Jährigen von 4,36% in der Spitze auf fast 5%, oder was heißt auf 5% in der Spitze. Das wird sich schwer werden, wenn sich die USA jetzt refinanzieren will. Und wir haben im Vorgespräch jetzt schon ein bisschen bei einem Kaffee geplaudert. Ich sehe keine Lösung. Also ich sehe nur die einzige Lösung, dass die Fed die Anleihen aufkauft, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand so geistesgestört ist, eine einzige US-Dollar-Anleihe im Moment zu kaufen.
Also erstens einmal sehen wir hier History being made. Das ist einmal Punkt eins. Und zweitens ist es die absolute Katastrophe für den Weltmarkt, für den Weltschuldenmarkt. Was da passiert, ist einzigartig und das muss man sich wirklich genau anschauen, weil was bedeutet das? Die Deutsche Bank hat es am Mittwoch geschrieben, wir befinden uns in Uncharted Territories, also in unbekannten Gewässern, weil warum? Es verkaufen nicht nur Aktien ab, Anleihen ab, also Anleihen, die Nominale, die Renditen steigen dadurch, weil die halt invest sind. Dann verkaufen genauso Kryptowährungen ab, dann verkaufen alle anderen möglichen Assets ab, alle Indizes, alle Einzelaktien, alles verkauft ab und der Dollar. Normalerweise ist es so, dass wenn so ein Crash-Szenario kommt und die Assets abverkaufen, dass sie in den Dollar gehen.
Richtig.
Aber derzeit sinkt der Dollar auch, plus die Ausländer stoßen auch US-Dollar-denominierte Staatsanleihen an.
Das wäre mein nächstes Thema gewesen, schauen wir uns gleich charttechnisch an, mega spannend gerade.
Und das ist eine absolute Katastrophe, weil der Dollar verliert seinen Safe-Haven-Status, wie du richtig sagst, und es gibt nur mehr Gold. Und deshalb hat Gold bekommt den Bid, steigt natürlich da antizyklisch an. Und Gold ist der einzige sichere Hafen. Das ist halt das, was ich, glaube ich, seit Corona schon gesagt habe. Schuldendenominierte Assets, also Schuldtitel, werden nicht der sichere Hafen sein. Egal, ob es US-Staatsanleihen sind oder die als Nummer 1 Collateral, das wichtigste Collateral, die wichtigste Sicherheitsleistung der Welt sind. Das geht alles den Bach runter. Und der Bondmarkt sagt eindeutig, hört auf mit der Politik, das zerstört die Welt.
Das ist richtig. Ja. Bleiben wir vielleicht noch beim Bondmarkt. Also ich sehe es wie du. Und ich sehe halt nicht, wie sich das jemals refinanziert werden sollte. Also das ist der nächste Baustelle. Ich meine, du hast es selber. Ich glaube, Q2 ist die erste. Sind wir schon im Q2? Es werden ersten Refinanzierungen fällig und dann?
Ja. Die ganze Maturity-Struktur habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass 25 das Jahr ist mit 9 Billionen, die auslaufen, die refinanziert gehören. Was ein Drittel oder Viertel der Staatsanleihen ist, generell, oder der US-Schulden. Also ein massiv. Und im Schnitt waren sie zu 1,5% finanziert circa oder zu 1,3% und müssen jetzt halt zu 4,5% finanziert werden.
Ja.
Das heißt, du hast 200% mehr Zinslast. Das heißt, die USA hat früher immer 1,1 Billionen im Jahr ausgegeben, 1.100 Milliarden für das Militär. Und jetzt ist es so, dass mittlerweile die Schuldlast im Jahr höher ist als das Herbudget. Und wenn du da jetzt noch 200% draufrechnest, dann hast du einen absoluten Super-GAU, wer soll das finanzieren oder wie? Mit einem Budgetdefizit, das sie sowieso haben.
Ja.
Und wer kauft diese Schulden? Das ist ja auch ein Thema, über das wir geredet haben. Wer soll das kaufen?
Niemand.
Die Chinesen werden es nicht mehr sein.
Die Araber auch nicht und die Europäer auch nicht.
Genau.
Ja, das ist, wenn man halt mit Zöllen bedeckt wird, das kann man nicht mehr machen.
Und da sind wir halt bei dem, was wir zwei im Dezember schon prognostiziert haben, Yield Curve Control.
Ja.
Entweder Zinsstrukturkurve managen, so wie man es in Japan macht, oder man kauft halt von der EZB die ganzen Staatsschulden auf, von der Fed, was halt direkte Staatsfinanzierung ist und was den Dollar dann den Rest gibt, in meiner Augen.
Ja, absolut. Und wir sehen es auch charttechnisch. Also wir haben ja seit, ich würde sagen so seit 2009, manchmal könnte es weiter zurückgehen, 2008, sind wir in diesem übergeordneten Abwärtstrend drinnen. Ja, mit hohen Ausschlägen hin und her, keine Frage. Und jetzt das sehen wir hier in letzter Zeit, warte, ich schalte mal den Reversal Point aus. Sehen wir wirklich hier in letzter Zeit, dass sich das hier oben festkrallt und jetzt wir sehen in dem Moment eigentlich den Ausbruch hier, oder noch ist es nicht ausgebrochen. Also wir sind genau an diesem Kanal, je nachdem, wie man einzeichnet natürlich, aber ungefähr an diesem Kanal sind wir stehen geblieben. Und wenn man sich das anschaut, dann fehlt eigentlich nur die 1,15, die genommen werden muss. Dann würde ich sagen, ist das auf Tagesschlusskursbasis, dann ist das perfekt. Dann habe ich hier auch ein horizontales Niveau, das genommen wird. Und dann ist es, ja, also ich sehe den Dollar auch, also den Euro-US-Dollar-Kurs weiter steigen. Das ist definitiv was für mich eine logische Konsequenz aus diesem Gemisch an.
Wir sind halt da im Ratio drinnen, das muss man auch immer sagen. Natürlich ist es eine relativ zueinander, zwei Währungspaare relativ zueinander. Ich glaube, dass absolut beide für sich selbst sinken natürlich.
Klar.
Das muss man immer dazu sagen. Also es geht beides den Bach hinunter, beides wird weginflationiert und beides stürzt ab. Nur das eine halt schneller als das andere.
Ja.
Deshalb zueinander steigt das eine halt. Und was halt bei Forex-Trends immer so ist, ist, wenn einmal ein Trend etabliert ist, dann hält der sehr, sehr lange. Und wenn wir da jetzt aus diesem langfristigen Trend wirklich ausbrechen und einen Umschwung sehen, dann wird der auch wieder lange halten.
Ja.
Und da bin ich bei dir, wenn wir da ausbrechen, dann wird das so sein, dass wir da in die Richtung weitergehen.
Ja, wir waren genau knapp dran. Ich werde wie immer schön geduldig warten, bis der Rebound aus vom Ausbruch kommt.
Und ja, ich glaube, da braucht es auch Bestätigung einmal.
Natürlich, ja. Das muss jetzt das Volumen hoch bleiben. Definitiv, das wird auch nicht einfach, weil das Volumen der letzten Tage auch exorbitant hoch war im Euro-US-Dollar. Also es ist unfassbar. Also auch da muss man drauf schauen.
Denke ich. Devisenmäßig muss man sich halt den Schweizer Franken zum Beispiel auch anschauen, weil es die einzige Währung, die stabil geblieben ist jetzt über die letzten Tage. Also Schweizer Franken würde ich noch eher als Safe Haven bezeichnen als alle anderen FX-Währungen, also alle anderen.
Definitiv, ja. Ist halt die Frage, wenn jetzt alle in den Schweizer Franken strömen.
Ja. Ich weiß halt auch nicht, wo das Geld hingehen soll. Ne? Also Rohstoffe generell, Gold natürlich, Silber wird irgendwann ein Bid bekommen, das ist lange überfällig. Und das ist halt auch das, was ich lange schon spekuliere, wo ich sage, dieser Structural Market Shift, struktureller Marktumbruch, wo Gelder wirklich realokiert werden von einem ganzen Sektor in einen ganzen Sektor, wenn das einmal stattfindet, dann steht der Minensektor so, so viel weit höher. Also.
Ja, ich kann es mir auch nur vorstellen, dass es in Rohstoffe geht. Ja, nicht einzig und allein in Gold, aber generell in Rohstoffe, weil das ein hartes Asset ist, das definitiv für die Industrie gebraucht wird. Und ja, das definitiv. Ich denke mal, das ist jetzt die Zeit des Unentschiedens oder so, die Zeit, wo das Spiel an der Kippe steht. Ja, man kennt es aus dem Fußball, es steht 1-1 in der 85. Minute. Und jetzt ist die Frage, wer wagt jetzt noch einen Angriff? Wer stabilisiert die Verteidigung? Also es ist für mich taktisch jetzt sehr, sehr viel im Spiel natürlich. Und wir haben halt, und das ist das große Problem, die Komponente Donald Trump, die man einfach nicht einschätzen kann, weil er einfach keine Strategie hat, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es einfach ganz, ganz schwer.
Wo ich mir den Reim nicht ganz drauf machen kann, ist, wenn man da jetzt weitermacht und China gibt offensichtlich nicht nach und die werden auch nicht nachgeben. Ja. Xi Jinping hat ja schon offiziell gesagt, wir brauchen euch nicht, wir haben euch nie gebraucht. Und China besteht seit 5000 Jahren und die USA seit, keine Ahnung, 300 Jahren. Und ob ihr jetzt da wart oder nicht, ist für uns komplett irrelevant. Wir werden die nächsten 5000 Jahre auch überleben, ohne euch. Und ob ihr euch da jetzt auf die Zehenspitze stellt oder nicht, ist für uns komplett irrelevant. Und nachdem sich China da nicht beugen wird, wovon stark auszugehen ist, also da bin ich hundertprozentig sicher, dass das nicht passiert, ist die Frage, wie schaut das nächste Druckmittel aus? Statt 120%, 600%?
Ja, China hat ja, glaube ich, jetzt schon gesagt, bei den 145 hören sie auf, weil es eh schon irrelevant ist, weil sowieso die
Warnströme versiegen. Die Warnströme zerbrechen, die Ketten zerbrechen, das ist klar.
Ich habe es heute im Tagesupdate gesagt, 5 below, der Discounter, der 70% Waren aus China hat angeblich schon alle Verschiffungen eingestellt. Weil es logischerweise nicht mehr ertragbar ist, wenn du dann teurer bist mit den Waren um 125%, wirst du es als Discounter nicht mehr verkaufen können.
Genau. Und da ist halt die Frage, was kommt da als nächstes? Ne? Wenn man sagt, okay, mit den Zöllen kommt er jetzt anscheinend nicht weit, China beugt sich nicht, was macht er dann?
Ja, militärisch ist er schwach, das wissen wir. Also nicht Amerika, eher selbst, meiner Meinung nach, ängstlich. Das glaube ich, traue sich dann doch nicht.
Nein, das. Also, aber glaubst du, dass Amerika dann so weit gehen würde, dass es sagen, wenn ihr nicht einlenkt mit der Zollthematik, dann lassen wir mal ein paar Kreuzer auffahren oder so?
Ah, ist ja auch chancenlos, glaube ich, im chinesischen Meer, also da drüben, weiß nicht.
Na, es gibt schon viele westliche Stützpunkte dort.
Definitiv viele westliche Stützpunkte, aber was man halt nicht einschätzen kann, ist, wie stark China ist. Ich meine, es ist definitiv nicht militärprobt,
ja.
Noch keinen Krieg gehabt und sonst irgendwas. Da haben die Amerikaner sicher große Vorteile.
Ja.
Das ist möglich, dass er dort einmal auffahrt. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn machen wird.
Die Sache ist ja doch, auch da gewinnt dann niemand. Also das ist auch ein genereller Verlust für die komplette Welt. Also das ist, glaube ich,
man muss auch dazu sagen, dass Amerika noch nie einen Krieg auf eigenem Boden hatte. Und das sehe ich dann schon kommen, wenn das der Fall sein könnte. Könnte es schwierig werden. Also, ja, nein, das sehe ich nicht kommen. Ich sehe es eher kommen, dass sich jetzt, und das habe ich schon vorher angekündigt, dass die China macht jetzt einen Schritt auf Europa zu, dass sich die alle, die jetzt angegriffen sind, einfach mehr und mehr aufeinander zubewegen, gezwungenermaßen aufeinander zubewegen. Und das schadet der USA noch mehr. Deswegen hat er sich da eindeutig in eine Sackgasse manövriert, aus der jetzt nur mehr rauskommen kann, meiner Meinung nach, indem er viele, viele Zugeständnisse macht und irgendwie versucht, dem doch teilweise auch sehr grenzblöden amerikanischen Volk, das als Erfolg zu verkaufen.
Aber da wird ihm irgendwo sein Ego im Weg stehen.
Der lügt doch, was die Balken halten, das ist doch dem scheißegal.
Ja, aber da muss er die Hosen runterlassen. Da muss er sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht mit dem Handel, mit der Handelspolitik.
Und das wird er nicht machen. Er wird mit China irgendeine Vereinbarung treffen und wird sagen, ich bin der große Hero aus der ganzen Geschichte. Und ist im Prinzip ist er der Verlierer. Und jeder weiß es, dass er der Verlierer ist.
Wahrscheinlich
aber
ist
er verkauft es. Sonst kommt er nicht mehr raus. Ja, sonst kommen die da nicht mehr raus. Ja. Und du siehst es ja auch an den Wortmeldungen, Ray Dalio, Bill Ackman, sogar Elon Musk und so weiter, dass die jetzt schon sehr, sehr zittern um ihr Exposure. Ja. Weil das natürlich auch nicht mehr lang gut gehen kann, logischerweise.
Ja. Ja.
Also sehr, sehr spannende Zeiten, wo wir sind. Ich glaube, wir haben nächsten Samstag schon wieder so viel Neues zu besprechen.
Ja.
Ich denke halt, das für mich das bestimmende Thema im Moment und ich sehe es halt nicht kommen, dass China einknickt. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die langsamen Mühlen in Europa haben diesmal eigentlich, waren diesmal vorteilhaft, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt.
Also, das war diesmal gut, dass man da wirklich gesagt hat, okay, man lässt ihn mal schmoren und man braucht sowieso einmal 5 Wochen, bis man Europa auf der Linie hat. Also, das war diesmal ein Vorteil, definitiv. Und ich glaube, er muss jetzt auf die Staaten zugehen. Ich meine, lächerliche 15 Staaten haben mit ihnen Verhandlungen aufgenommen. Das ist sehr lächerlich, ja. Und man weiß gar nicht, ob der Staat mit den Pinguinen dabei ist. Ja. Also, das ist sehr lächerlich. Das heißt, er hat auf allen Linien verloren. Mittlerweile wissen das auch die intelligenteren Republikaner. Und ich mache jetzt eine Prediction.
Ganz kurz vielleicht vor der Prediction. Es gibt auf jeden Fall Videos im Internet, wo man sieht, dass eine Delegation von den Pinguinen eingeflogen ist in Washington. Also nur so.
Aus Schönbrunn. Nicht. Aber wie auch immer.
Aber deine Prediction, jetzt bin ich gespannt.
Meine Prediction ist, dass es der erste Präsident ist, nein, Nixon war, glaube ich, der erste. Nein, also ich wusste, es gibt ein Impeachment. Und es wird ein erfolgreiches Impeachment geben.
Wirklich?
Ja.
Ja. Puh.
Ich sage nicht bis wann, aber ich glaube, es dauert gar nicht mehr allzu lang. Das Problem ist nur nach einem Impeachment, wer kommt dann? Weil J.D. Vance ist ja dasselbe Volltrottel in Blassblau. Also das ist vielleicht noch, vielleicht intelligenter, aber auf jeden Fall noch gefährlicher.
Es ist wirklich ein verrücktes Jahr auf jeden Fall. Ja, also,
definitiv.
Wir haben da einiges vor uns und den Ausgang kann, glaube ich, keiner richtig prognostizieren. Außer, dass es halt sehr unsicher wird und deshalb fühle ich mich halt in Gold sehr wohl.
Ja. Also ich hätte einen Ausweg für die Amerika Impeachment gegen Donald Trump und dann wirklich eine Wirtschaftsgröße dorthin setzen, ja, Jamie Dimon als Präsident oder so irgendwas. Das wäre der einzige Ausweg, wo eine, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger, ich meine, die haben sicher auch, der eine wird Republikaner sein, keine Ahnung, wer was ist, die werden wahrscheinlich tendenziell eher Republikaner sein, aber dass du dann eine Wirtschaftskoryphäe hinsetzt, die das wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt 4 Jahre.
Ja, aber keiner von der Wall Street. Das ist...
Ja, das weiß ich nicht. Jamie Dimon, traue ich das zu?
Ich traue es ihm auch zu, natürlich kann er es, aber das ist halt diese Goldman Sachs Ära, wo man sagt, die Herrschaft der reichen Kaste, man schreibt sich die Finanzgesetze in den USA selbst, was man schon lange so macht. Und da habe ich halt schon schwer was dagegen, muss ich sagen, weil das hilft dem kleinen Mann halt auch gar nichts, sondern ist halt auch wieder nur ein Oligopol. Also da habe ich schon was dagegen. Da müsste man, so ein Papa Buffett wäre halt cool, aber
ja, der wird es nicht machen.
Ne? Der wird es halt nicht, also ist er zu alt.
Außerdem, ja. Aber das wäre schon spannend. Das ist, ich denke, dass man sich da darauf einigen könnte.
Dann nimmt sich so ein Jamie Dimon, nimmt sich dann einen Peter Thiel, das wäre ja wieder nicht recht.
Glaube ich nicht, dass er das macht. Das ist nicht so. Ja. Also ja, die können sich ja alle einbringen, aber mit sinnvollen Ideen. Ja, und auch mit Ideen, ich verstehe noch immer nicht die Ansicht dieser ganzen Technokraten, was sie genau wollen eigentlich, weil du hast ja im Endeffekt, hast du ja die Mittelschicht, die du erhalten musst, weil sonst der Konsum zusammenbricht.
Ich glaube, das verstehen die gar nicht.
Ja, aber wer kauft denn ihre Produkte? Ja, ich meine, klar, sein Scheißprodukt, in Deal sein Scheißprodukt kaufen die Regierungen. Ja. Aber ansonsten?
Ja, vielleicht Absatzmarkt im Ausland. Ne? Du produzierst zu Hause, vielleicht ist das die Idee. Du produzierst zu Hause, schaffst damit die Arbeitsplätze, das Volk ist damit aufrechterhalten, deine Straßen werden gesäubert, deine Leberkässemmeln werden aufgeschnitten oder deine Burger werden gebraten.
Aber was willst du in Amerika produzieren?
Ja, was weiß ich, was sie produzieren wollen. Das verkaufen sie halt ins Ausland.
Das wird schwierig.
Ja, ist absolut unmachbar, weil du die, du hast ja gesagt, das iPhone kostet dann 10.000 Euro oder so, ne?
Ja, 90% mehr auf jeden Fall. Also kostet halt schon 1.000, 2.000. Ja. Wer kauft sich das dann? Also ja, es wird immer Kunden geben, keine Frage. Aber wer kauft sich dann noch? Ja, definitiv wesentlich weniger. Und das muss ich halt am Schirm haben.
Das kannst du halt staatlich anordnen, ne?
Ja, das wird die eine Möglichkeit sein, aber dann müssen es alle Staaten zeitgleich anordnen. Also es wird ganz schwierig.
Wir bauen halt Adam Smith ab. Wir bauen halt die Produktionsteilung, wie heißt es? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. die Aufteilung der Arbeitskraft, das bauen wir halt alles zurück. Ne? Wir deglobalisieren. Und das ist das große Thema. Die Werkbank der Welt, China, fällt weg und somit wird alles einfach teurer werden. Das ist, da brauche ich nicht große Inflationsdaten lesen können.
Wir haben ja eh schon im Energie-Podcast drüber geplaudert. Ja. Am Ende des Tages wird natürlich sehr, sehr viel vor Ort produziert werden, weil du kaum noch Menschen dazu brauchst. Und damit, ob du jetzt produzierst in China oder in Österreich, wird irgendwann einmal wurscht sein, weil das wird einen brauchen, der die Maschine kontrolliert und der kontrolliert Maschinen, die wurden normalerweise 1000 Mitarbeiter gestanden.
Ja, dann brauchst du die Bevölkerung aber auch nicht mehr, weil das sind dann alles Hartz-IV-Empfänger, das sind dann alles.
Das ist der nächste. Da haben wir die Brille wieder am Kopf dann. Aber wenn du das einmal hast und dann ist der letzte Kostenfaktor neben der Maschine natürlich die Energie.
Ja.
Und dann sind wir wieder bei der Energiediskussion, wo ich sage, da müssen wir jetzt Gas geben, meiner Meinung nach, in Europa. Ja. Aber ja, es ist definitiv eine spannende Zeit. Man kann definitiv, glaube ich, nicht viel falsch machen, wenn man es, wie ich, jetzt mal ein bisschen aus der Seitenlinie betrachtet. Und ja, ich freue mich auch, mein Gesamtdepot bleibt unangetastet, mein Langzeitdepot, weil da freue ich mich jetzt einfach, dass ich billiger nachkaufen kann, über die Sparpläne schon alleine.
Ja, sowieso.
Also ich habe die Sparpläne erhöht, wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch, oder habe ich das im Podcast schon gesagt, Sparpläne erhöht. Das ist das Einzige, was man sinnvoll machen kann im Moment. Und ansonsten auch bei meiner Trading-Strategien ruhen die meisten und schaue ich mal an und schaue zu und fertig. Und das wird sich wieder einpendeln, das hat sich immer noch eingependelt.
Ja. Also ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich sage natürlich auch, alles, was im Langfristdepot ist und die Leute 30, 40 Jahre oder 50 Jahre von mir aus sogar sind, die noch einen 10 oder 10 Jahres oder mehr Horizont haben, da kauft man einfach nach und die Geschichte wird in 10 Jahren wieder weiter oben stehen. Also das war bis jetzt immer so. Wenn das nicht ist, dann haben wir sowieso andere Probleme.
Aber das ist sogar so.
Dann ist das Depot wahrscheinlich irrelevant, weil dann, weiß ich nicht, sind Wodka und Zigaretten die neue Handelsware, keine Ahnung. Aber wenn wir das irgendwie lösen sollten, dann werden die Börsen noch weiter oben stehen wieder.
Oder
dann
Bier.
Oder Bier. Und dann sind solche Rücksätze von 30% natürlich Nachkaufschancen im Langfristdepot. Ob ich jetzt im Kurzfristdepot meine spekulativen Positionen da jetzt schon wieder long schicke, ich nicht. Aber das ist, da kann ich auch falsch liegen damit, ne?
Ja, natürlich.
Ich habe es während Corona sehr, sehr gut getroffen, auch wieder mal. Aber das muss nicht immer so sein. Ich habe auch nicht immer recht, ne? Ich liege auch oft falsch und dann rennst du den Kursen nach, findest keinen Einstieg mehr. Dementsprechend rennen auch durch jeden Crash meine Langfristdepots einfach weiter, ne?
So ist mir während Corona gegangen. Also ich habe den Einstieg nicht, also ich war fix der Meinung, in Corona gibt es einen Doppelboden und habe meiner Chefin jetzt trockene gehalten. Und wie du sagst, ich habe dann keinen Einstieg mehr gefunden. Das heißt, ich bin dann natürlich schon nach und nach wieder in gewisse Werte eingestiegen, logischerweise. Aber im MSCI World, wo ich eigentlich gesagt habe, da schiebe ich mal eine ordentlich riesige Tranche nach, habe ich es komplett verpasst. Und da stehe ich heute noch an der Seitenlehne.
Ja.
Und das ist jetzt die zweite, es kommt immer eine neue Chance. Also ist
genau, richtig, ja. Da darf man halt nicht verrückt werden und dann auf den fahrenden Zug aufspringen, wie du richtig sagst. Man muss halt dann Chancen woanders suchen und die kommen immer. Sie präsentieren sich halt immer anders. Und ja, ich schaue schon wirklich lange auf diese Chance im Edelmetallsektor und im Spotpreis habe ich es perfekt gemacht und mich auch wirklich schon sehr, sehr lange darauf vorbereitet, um da jetzt eben diese ganzen Phasen, wir haben es in der Edelmetall Masterclass, haben wir es besprochen, die Phasen eines Bullenmarktes in den Edelmetallen und die werde ich jetzt abarbeiten und die kommen. Also wir sehen jetzt auch schon den ersten Umschwung auf dem GDX, die großen Minen überspringen. Also wenn man, es gibt Major Producers, die Single-Digit-PEs haben, also am KGVs.
Ja.
Mit 8, 9. Die bei $3,200 Spotpreis und 65 oder 60 oder $55 Ölpreis.
Ja.
Den absoluten Sweetpot haben mit den Moral News Sustaining Costs. Die drucken Geld mit Margen von 40% oder 50% teilweise, dass du nur bei Software hast normalerweise oder nicht einmal bei Software.
Ja. Darüber übrigens plaudern wir in der Edelmetall Masterclass, die es käuflich zu erwerben gibt, auch für jene, die nicht in Wien waren, können sich das jetzt anschauen. Dominik erklärt das ganz genau, in welcher Phase des Bullenmarkts wir sind. Spoiler. Wir stehen relativ am Anfang, kann ich sagen. Ja. Und welche Underlines und so weiter spannend werden könnte, das in der Edelmetall Masterclass. Wir verlinken es in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung für euch. Anschauen lohnt sich. Also es sind glaube ich, 3 Stunden Videomaterial und das ist relativ kurzweilig und du hast danach einen kompletten Überblick, welche Aktien jetzt gefragt werden könnten in der Zukunft und das hast du jetzt eh schon ein bisschen
angekündigt. Genau, und einen Ausblick halt auch, wie es weitergeht und wie sich das empirisch auch bewiesen dargestellt hat in den letzten Bullenmärkten und es rennt genauso ab wie immer und dementsprechend habe ich damals auch schon die Einstiege bei $1,400 geschafft in Gold und ich verkaufe natürlich gar nichts mehr, weil ich sitze auf so vielen guten Gewinnen, das für mich ist jeder Tipp nur ein Nachkauf.
Absolut, ja, so ist es, genau. Und du sagst es natürlich auch immer in deinem Substack-Kanal, klarerweise. Ja. Also auch da kann man gerne reinschauen, auch der ist verlinkt in den Shownotes. Ja, zum Abschluss habe ich noch, zumindest heute bin ich schneller wie du, einmal zur Abwechslung. Heute redest du einfach mehr.
Vielleicht, aber du kannst gerne noch Sprechzeit haben.
Ja, nein, ich habe nur einen, weil wir auch oft über Millet gesprochen haben. Also auch dem geht es ein bisschen an den Kragen im Moment.
Ja, wirklich, Argentinien.
10. April, wann war das? Vorgestern, das war der Donnerstag, Generalstreik in Argentinien gegen Millets Sparpolitik. Also schon langsam scheint das Volk doch nicht mehr so begeistert zu sein. Züge, U-Bahnen, Taxis, Flugzeuge, Hafen, Terminals blieben geschlossen, auch Banken, Post, Müllabfuhr wurden bestreikt. Also scheint jetzt nicht mehr ganz so zu laufen für den lieben Millet. Mal schauen, ob es...
Habe ich gar nichts mitbekommen. Ich habe nur am Rande irgendwas gelesen, dass jetzt irgendwie 50 Millionen Überschuss produziert wurden oder so. Aber ich habe dazu auch keine Details mehr. Argentinien war jetzt nicht so auf meinem Fokus, aber spannend, ja.
Ja, es steht dann noch da. Ich meine, es ist ein OFAT-Artikel, aber man steht dann noch da. Rund 70% erhalten lediglich die Mindestrente von umgerechnet 290 Euro. Dabei liegt der Warenkorb zur Deckung der Grundbedürfnisse bei umgerechnet 1000 Euro. Das kann natürlich nicht lang gut gehen.
Ich meine, wenn wir da jetzt weiter ausholen, ist es halt ein generelles Konstruktproblem. Du gewinnst halt heutzutage, egal wo auf der Welt, keine Wahlen mit Sparprogrammen. Jeder Politiker, und deshalb tut sich, schaut nach Deutschland, schaut nach Österreich, schaut egal wohin, wenn du einen Politiker fragst, vor allem im Wahlkampf, ob er jetzt endlich wieder zu sparen beginnt, die schwarze Null einführt oder ob sie weiter Defizite fahren und so weiter, jeder quengelt sich aus der Frage raus. Da sind sie alle allglatt, die kannst du nicht greifen, weil keiner zugeben will, dass er weiter Schulden machen muss oder will. Und du gewinnst halt mit deinem Sparprogramm normalerweise keine Wahlen. Deshalb hat es mich so fasziniert, dass Millet mit seiner Captain-Mentalität da so durchmarschiert ist. Wundert mich eh, dass es so lange gehalten hat. Ich finde es eigentlich gut, was er macht, aber man muss irgendwann das auch wieder umpolen. Er hat schon viel geschafft, finde ich. Er hat auch viel staatlichen Rückbau betrieben, also viel abgebaut von Bürokratie, was ich sehr, sehr gut finde. Aber dass das nicht ewig durchführbar ist, das liegt irgendwo auf der Hand, ja.
Tja, mal schauen. Vielleicht gelingt es mir noch. Ist ja nur ein Zwischenstand. Gut, Dominik, das wär's von meinen Themen. Hast du noch irgendwas am Herzen?
Nein, von meiner Seite auch. Also es war wirklich eine spannende, volatile Woche. Wie gesagt, schaut in den Substack rein. Da haue ich jeden Tag 2-3 Artikel raus und halt so meine Gedanken zu den Märkten und teilweise für die Paid-Member-Community natürlich auch meine Price-Targets, also wirklich die Trades, die ich durchführe. Wenn das interessiert, kann man sich anmelden. Und ja, Frankfurt ist vielleicht noch ein Thema. Mhm. Also wir beide sind Speaker bei der Cashflow-Conference im Juli, 4. bis 5. Juli in Frankfurt. Kann man Tickets erwerben, verlinken wir euch auch in den Show Notes, kriegt ihr 10% günstiger, wenn ihr das über uns bucht. Und der Thomas wird dort sprechen, ich werde dort sprechen, ich sogar auf der großen Bühne, ich habe eine Keynote dort und beide haben wir dann noch Deep Dives
ja.
Und eine Podiumsdiskussion habe ich auch noch. Und ansonsten hast du noch ein Seminar in Frankfurt
auch, ja genau, Swing Trading Seminar, wenn du Lust hast, gerne, unterhalb findest du auch Informationen. Ja, wir sind oft in Frankfurt,
ja.
Also ich bin oft in Frankfurt in nächster Zeit. Ja, wird spannend und auch zur Cashflow-Konferenz, wir werden dort sicher auch bei den Ausstellern herumwandern und uns dann irgendwo treffen mit der Community, also wenn ihr Lust und Laune habt, schreibt uns auch gerne, dass ihr dort seid, dann können wir uns gerne dort einen Treffpunkt ausmachen und ein bisschen austauschen, plaudern und sonstiges und ein Bier trinken vielleicht.
Schaut vorbei auf einen Kaffee oder auf ein Bier.
Jawohl.
Trinken wir gerne mit euch. Ansonsten, es gibt dort Aftershow-Party auch noch, da werden wir sicher dann zum Bier kommen. Und wir freuen uns drauf und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge.
So ist es.
Alles Liebe.
Ciao, ciao.